Euch werden jetzt sicherlich einige Gedanken durch den Kopf gehen, nachdem ihr dieses Bild seht und auch die Überschrift gelesen habt. Ich habe mich ungefähr so ein Vierteljahr relativ intensiv mit einem sehr umfassenden Thema beschäftigt und versuche jetzt in kurzer Zeit, euch das Wesentliche davon mitzugeben. Und weil das schier unmöglich ist und weil das immer nur auch ein Anreißen sein kann und dennoch hoffe ich praxisnah genug, habe ich noch einmal alle möglichen Bibelstellen, auch die schlimmen Bibelstellen, mal aufgelistet. Und das sind 12 Exemplare da. Wer so ein bisschen mehr forschen will und mehr wissen will, der kann gerne auch zu mir kommen und der kann sich da was mitnehmen. Ihr braucht also nicht alles jetzt mitschreiben, sondern ihr könnt auch hier dann darauf zurückgreifen. Und ich denke, das eine und das andere werden wir weiter im Gespräch behalten. Ihr hört es sicherlich raus, es ist sehr widersprüchlich. Zum einen, dieses hinter mich ist eine Aussage Jesu, die er, das weiß sicherlich der eine oder andere noch, die er dem Petrus gemacht hat. Und das nach mir, das könnte ein Nachfolgeruf sein. Das suggeriert ja auch das Bild da unten mit der Entenmutter, wo die vielen kleinen Entchen hinterher tribbeln. Wenn es eine griechische Ente wäre, dann würde sie sagen, opiso mou, mir nach. Um dieses griechische Wort geht es in erster Linie. Und ich werde versuchen, so in dieser Kürze der Zeit euch so diese mal durch die Bibel zu führen und einen Abriss zu machen. Was sind das für Kräfte, die hier auf der Erde wirken? Die guten und weniger guten. Da gibt es viele Fragen, die man sich im Leben stellt. Wenn irgendetwas schiefgegangen ist, immer wenn man an irgendeinem Baum des Guten, der Erkenntnis des Guten und Bösen sägt, ja, dann passiert irgendwas Schlimmes, Reinhard, dann fragt man sich doch, warum? Warum passiert mir das? Und wenn man wieder heil aufstehen kann, ist es schnell vergessen und man geht seinem Leben weiter. Aber es gibt nicht immer Situationen, wo man gleich schnell aufstehen kann, sondern manchmal haut es einen um. Und manchmal ist die Existenz bedroht. Und dann fragt man sich, warum? Warum passiert mir das? Es passiert doch anderen nicht. Kennt ihr das? Oder da kommt Krankheit und Leid und Tod. Und man fragt sich, warum passiert das? Es gibt keine Logik dahinter. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht einordnen. Wie häufig lesen wir in der Zeitung plötzlich und unerwartet. Und das bei Menschen, die schon richtig alt geworden sind. Hier hätte man eine Logik erkennen können. Aber es gibt so viele Dinge, die passieren und wir verstehen es nicht. Oder es gibt diese Stimmen in mir, die ich nicht einzuordnen weiß. Mach das, tu jenes. Und ich muss mich entscheiden. Ich stehe zwischen zwei Stühlen. Und die einen, die wollen mich dahin ziehen und die anderen dahin ziehen. Und dann vielleicht noch eine dritte Stimme, die will mich dahin ziehen. Und ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und dann merke ich, da ist eine Kraft, die fordert mich raus. Die will, dass ich kämpfe. Und ich bin kraftlos. Ich kann nicht gegenhalten. Woher kommt das? Auf einmal dieses, das kenne ich doch gar nicht von mir. Das, was man liebt, hasst man auf einmal. Das, was man immer getan hat, kann man einmal nicht mehr. Weil eine innere Blockade sich reingelegt hat, die nicht so einfach wegzuwischen ist. Woher kommt das? Das sind auch ganz praktische Fragen, die, ich glaube, jeden ein Stück beschäftigen oder im Laufe eines Lebens beschäftigen werden. Und ich glaube, um diese Fragen besser zu verstehen und nicht in oberflächliche Anklagen sich hineinzusteigern und darin zu bleiben, ist es wichtig, dass wir gut Bescheid wissen. Dass wir über die Kräfte und Mächte Bescheid wissen, die diese Welt lenken. Und das ist, wenn ihr das möchtet, ein harter Brocken Arbeit. Das ist richtig viel Zeit, die investiert werden muss, um ein Stückchen mehr zu verstehen. Und die Bibel im Alten Testament und im Neuen Testament gibt unzählig viele Hinweise, die manchmal scheinbar auch im Widerspruch stehen und die schwer verständlich sind. Und ich bin eigentlich so ziemlich jedem Hinweis nachgegangen und habe geguckt, was ist dahinter. Und möchte euch ein Stück mit hineinnehmen. Und zwar lese ich euch zu Anfang den Bibeltext aus Lukas 8 vor. Das ist die Versuchung Jesu. Dazu möchte ich noch sagen, das ist wieder mal eine Stolperstelle, über die ich gestolpert bin. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Das ist das eine. Es gibt auch sogar zwei verschiedene Grundrichtungstexte. Der eine Text, der wird durch die Schlachterbibel repräsentiert und durch die Lutherbibel von 1545. Das ist Textus Receptus. Und der andere Text, das sind so die anderen Übersetzungen, die wir eigentlich gängig haben. Auch die Lutherbibel wurde dann angepasst. Ich beziehe mich hier auf ein Wort, welches in der Lutherbibel 1545 drinsteht, in der neuen nicht mehr. Komisch. Die Diskussion können wir später führen. Wir nehmen es erstmal so zur Kenntnis, dass es auch hier Unterschiede gibt. Und ich sage euch dann, wo an dieser Stelle der alte Text, Textus Receptus, hier etwas mehr hat als die neuen Texte. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Heiligen Geist in die Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Könnt ihr euch das vorstellen? Da ist ein Mensch voll des Heiligen Geistes. Das heißt, dem geht es richtig gut. Der sprudelt, der freut sich. Der hat das Leben mit beiden Händen ergriffen und es ist unbeschreiblich für ihn. Und dann wird er von Gott zum Satan geführt. Versteht ihr das? Gott nahm Jesus und sagte, jetzt gehst du 40 Tage in die Wüste und lässt dich herumführen. In der Nase. Und mach dich bereit. Kämpfe. Ein Prinzip des Lebens. Es geht nie etwas, was immer nur oben schwimmt. Immer nur Hurra und super. Zum Leben gehört das Schöne und auch das Anstrengende. Es ist ein Grundprinzip. Auch wenn wir uns danach ausstrecken, dass es uns gut geht, dass wir sprudeln voll des Heiligen Geistes, dass wir bei Gott sind in Gedanken. So ist das Leben nicht dafür da, dass dieses immer währt. Es sind Momente, die Gott schenkt. Und dann heißt es, auf in die Wüste. Und wenn ihr das spürt in eurem Leben, dann wisst, es kann von Gott sein. Denn Gott möchte nicht, dass sich ein Mensch zu lange auf irgendwelchen Lorbeeren ausruht. Das Leben ist nicht dazu da, ein Paradies zu sein, sondern ein Kampffeld. Ein Kampffeld. Es gilt zu kämpfen im Leben. Manchmal ist man des Kämpfens müde. Aber das ist der eigentliche Auftrag. Und wenn ihr auch ein Stückchen diese Freude spürt, die so ein Kampf auch hervorrufen kann, diese Herausforderung, diese, werde ich es schaffen? Werde ich den Gegner in die Knie zwingen? Werde ich dieses Problem bewältigen? Dann merkt ihr, dass ein Kampf etwas sehr Sinniges im Leben ist. Etwas auch durchaus Wohltuendes. Etwas, was jeder Mensch braucht. Und so wurde Jesus durch den Geist in der Wüste 40 Tage herumgeführt und vom Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts, und als sie zu Ende waren, hungerte ihn.
Logisch.
Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort Gottes. Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm: Ich will dir alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben, und wen immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nur vor mir anbeten willst, soll alles dein sein. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Weiche hinter mich. Das ist dieser Text aus Sextus Receptus. Weiche hinter mich. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Dieses Opisu Mo kommt hier vor und es hat mich irritiert. Ich dachte mir, kann es sein? Kann es sein, dass Jesus hier den Teufel hinter sich schickt? Habt ihr schon mal gehört, dass ein Boxer im Boxkampf seinen Gegner hinter sich schickt? Das wäre sehr dumm. Kann es sein, dass Jesus den Teufel hinter sich schickt? Oder haben die neuen Übersetzungen das nicht ohne Grund weggelassen, dass sie damit nicht klarkamen? Wie ist das mit dem Teufel? In Matthäus steht ein ähnlicher Text drin und da redet Jesus den Teufel mit Satan an. Ist Satan und Teufel das Gleiche? Wir schauen mal. Ein paar Bibelstellen zu diesem griechischen Wort opiso. Die erste haben wir gerade gelesen. Und es deutet auf einen Platzverweis hin. Ich will es mal so sagen. Jesus lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Er sagt: Du stehst mir nicht im Weg. Du gehst mir nicht voran. Du gehst mal schön dahin, wo du hingehörst. Hinter mir. In Matthäus 4, Vers 10, das ist der Paralleltext zu der Bibelstelle, steht in der Reihenfolge vertauscht, diese Aussage ganz zum Schluss. Aber da steht nicht opisomo, sondern da steht: Geh hinweg, Satan. Da schickt er ihn wirklich weg. Oder in Matthäus 4, Vers 19 spricht Jesus zu den Leuten, und jetzt im sehr positiven Sinne: Folget mir nach. Und das gleiche Wort ist da, opiso mo. Folget mir nach. Ordnet euch hinter mir ein. Ich gehe voran. Kommt hinter mir. So wie diese Ente und die kleinen Küken. Ordnet euch hinter mir ein. Und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Also dieses Wort ist nicht reserviert für eine negative Wegschickaussage, sondern sie kennzeichnet eine Hierarchie. Eine Hierarchie im Persönlichen, aber auch, es wird verwendet in einer Hierarchie im Zeitlichen. Da sagt nämlich der Johannes, er predigte und sagte, es kommt nach mir, opisomo, der stärker ist als ich. Und damit sagt er ausdrücklich, er kommt zwar nach mir, aber er ist viel größer als ich. Das heißt, dieses Wort ist ein sehr allgemeines Wort. Es drückt eine Rangigkeit aus, eine Zeitfolge oder auch eine Autoritätsfolge. Ja, und das fand ich sehr bezeichnend, dass ausgerechnet in Johannes 6, Vers 66 steht, von da an gingen viele seiner Jünger zurück, opiso, und gingen nicht mehr mit ihm. Sie gingen zurück. Ja, wahrscheinlich, es steht auch wirklich, opiso, sie gingen zu sich zurück. Also sie folgten nicht mehr Jesus. Dieses opiso kommt hier auch drin vor. Und in 1. Timotheus 5, Vers 15 steht, denn es haben sich einige abgewandt und folgen dem Satan. Aha, also auch ihm kann man folgen. Und genau das wollte ja Satan mit Jesus hier versuchen, dass er sich vorne ranstellt und Jesus sagt, oh ja, oh, alle Reiche der Welt. Ja, das wär's, das will ich haben. Kann der das? Hat er die Macht? Kann der mir die geben? Ja, das will ich. Das wollte Satan. Ist das nicht verlockend? Ist das nicht irre? Da verspricht ein jemand alles, was man haben kann. All das, wonach ich mich im Inneren sehne. Und endlich mal genug zu essen. Hunger in der Wüste. Steine, die sehen aus wie so ein Brotleib. Oh ja, jetzt ein Wort und die werden zu Brot. Stopp. Und jetzt kommt eine Stelle, die hat mich ebenfalls sehr verwundert. Da steht in Matthäus 26, Vers 23, aber Jesus wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Und hier steht im Griechischen ein Skandal. Denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Im Vorfeld war Folgendes passiert. Jesus erzählt den Jüngern, was passieren wird. Dass sein Leben in Gefahr ist, dass er wahrscheinlich sterben wird, dass er seinen Weg vorherbestimmt hat. Und sie sollen sich darauf vorbereiten. Und dann kommt der Petrus an, baut sich vor Jesus auf und sagt, das kann dir nicht passieren. Ich sage dir, das machst du nicht. Das geht nicht. Das ist nicht gut. Es steht im alten Lutherdeutsch und Petrus strafte Jesus. Also alle anderen Übersetzungen sind viel zu harmlos. Das muss wirklich eine Konfrontation gewesen sein. Jesus wird von Petrus gestraft. Das heißt, Petrus baut sich vor Jesus auf und will in dem Augenblick die Herrschaft über Jesus übernehmen. Er will ihm sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Und Jesus, und das steht dann auch so im alten Lutherdeutsch, im ganz alten, und Jesus strafte Petrus und sagte, weiche hinter mich, Satan. Und auch hier merken wir, es sind zwei gleiche Worte, die eine sehr ähnliche Bedeutung haben, nämlich eine Autoritätsfrage. Von wem lasse ich mein Leben bestimmen? Und Jesus hat das ausdrücklich zurückgewiesen. Dieses Ansinnen des Petrus und er hat ihn sogar mit Satan bezeichnet. Und darüber habt ihr euch vielleicht auch schon mal Gedanken gemacht, wie kann das sein? Satan, was stellt ihr euch unter Satan vor? Erzählt mal, wie ist Satan? Das Böse? Okay. Jemand anderer Meinung? Der Gegner. Okay. Das ist gar nicht so einfach. Das landläufige Denken ist so. Satan ist der Leibhaftige, ist gleichgesetzt mit Teufel, ist das Böse, ist der mit den Hörnern und dem Spieß und was weiß ich, der mit dem Boxbein und der den Menschen ärgern will und der alles, der für alles schuld ist, was schief läuft. Ist so, ne? Das Alte Testament zeichnet ein ganz anderes Bild. Und da bin ich mehrfach überrascht worden in der Bibel, obwohl ich meinte, sie eigentlich relativ gut zu kennen, und habe festgestellt, dass der Begriff Satan im Alten Testament wertneutral ist. Das wird am deutlichsten an der Stelle, wo steht, im 4. Mose 22, 21 bis 22. Und Bileam machte sich am Morgen auf und sattelte seine Eselin und ging mit den Obersten von Moab. Da entbrannte der Zorn Gottes, dass er ging. Und der Engel des Herrn stellte sich in den Weg, um ihn als Satan entgegenzutreten. Das ist Grundtext. Gott wird dem Bileam zum Satan. Und hier merken wir schon, dass wir unsere Begriffe, die wir verwenden, etwas ein bisschen feiner abstufen müssen. Es ist nicht alles so wie überliefert. Diese Begriffe, die wir verwenden, die haben sich gewandelt in der Bedeutung. Und wir müssen ganz vorsichtig sein. Und ich lege großen Wert darauf, dass wir versuchen, die Menschen zu verstehen, die die Bibel geschrieben haben, und ihren Wortschatz uns zu eigen zu machen. Und das ist nicht einfach. Aber wir merken, hier wird der Begriff Satan einfach nur als Gegner verwendet. Gott wurde dem Bileam zum Gegner. Die alten Übersetzungen sagen Widersacher. Original steht Satan dort an der Stelle. Feinde sind Widersacher, sind Gegner. Und so gibt es im Alten Testament viele Worte, die, wo Satan steht, wo wir nichts von diesem Bösen finden, sondern wo wir einfach nur hören, hier ist ein Widersacher am Werken. Ich habe hier noch mehrere Stellen aufgeschrieben. Am deutlichsten wird das bei Hiob. Hiob ist ja das klassische Buch der Bibel, welches über den Satan berichtet. Und dort lesen wir, dass Satan einer der Gottessöhne ist, die sich im Himmel versammeln, zur Versammlung, und Gott sagt, oh, schau doch mal an, es ist zwar so ein Elend auf der Erde, so eine Gottlosigkeit, aber da gibt es einen, der hat mich lieb. Der bewahrt das Gesetz in seinem Herzen, der tut das, was recht ist. Das ist doch was. Und dann wird gesagt, da kam Satan und sagte, naja, ist ja auch logisch. Du segnest ihn doch. Hiob hat es erkannt, natürlich, wenn ich das tue, was Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde will, dann habe ich gute Chancen, dass es mir gut geht. Auch für die Länge meines Lebens. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die wird ja auch im Alten Testament sehr deutlich betont, dem Volk gegenüber. Wenn ich ein Gesetz halte, und sei es nur das ganz einfache Grundgesetz oder was weiß ich, das bürgerliche Gesetzbuch, dann geht es mir relativ gut. Wenn ich aber eher dagegen verstoße, dann kriege ich schon Ärger. Das ist ganz normal. Und Hiob beherzigte das. Und in der Zeit hatte er aber auch eine Liebe zu Gott entwickelt. Es ging ihm nicht um das Gesetz nur, sondern es ging ihm um die Beziehung zu Gott. Und dann sagte Satan, okay, der mag dich, aber wette, wenn ich ihn mal so ein bisschen ärgere, dann ändert sich das. Und dann sagte Gott, okay, wir versuchen das. Du darfst Hiob schädigen. Also Satan bekommt hier, und er wird ja mit Widersacher bezeichnet, der Begriff ist fast wie ein Phantom. So, wenn man sagen kann, ein Gegner, ein Torwart. Also ein Torwart kann ja positiv und negativ sein. Für die eigene Mannschaft positiv, für die andere Mannschaft negativ. Satan ist so eine Bezeichnung, und der Gegner, ihr müsst das immer hören, und der Gegner sprach zu Gott. Der Widersacher. Also nicht so im Begriff, was wir so in Satan haben, sondern da will einer Gegner sein. Da will einer Schicksal spielen. Und Hiob bekam Schicksalsschläge bis zum Bittersten. Und das hat nicht gereicht. Und Hiob wurde krank bis zum Letzten. Und seine eigene Frau sagte, was hast du von deinem Gott? Verfluche ihn und stirb. Und Hiob? Hiob sprach, Moment. Genau. Und dann sprach er, nackt bin ich aus meiner Mutterleibe gekommen und nackt werde ich dahin zurückkehren. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Hiob hat diese Logik abgekoppelt. Wenn ich Gott folge, geht es mir gut. Und wenn es mir nicht gut geht, dann stimmt was mit meinem Gott nicht. Das Buch Hiob, das kämpft darum, dass warum passiert ein Unglück? Und es wird deutlich, dass hier nicht ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Es ist schwer. Wir schauen mal, welche schädlichen Mächte die Bibel noch kennt. Im Alten Testament sehen wir den Satan. Er ist in dem Buch Hiob auch der Ankläger, hat eigentlich eine durchaus positive Figur. Denn ein Staat ohne Gericht und ohne Ankläger, also Staatsanwalt, würde nicht bestehen können. Wie sollte man sonst die Gesetze überwachen? Schwierig, ja? Wir müssen verstehen, Gott ist der Oberste, die höchste Autorität, die nie zu begreifende. Und erst darunter findet sich all das andere, auch Satan. Diese Hierarchie müssen wir verstehen. Und ganz am Anfang der Bibel lesen wir von der Schlange, der Verführerin, die sich in dem Baum des Guten, des Erkenntnis des Guten und Bösen befindet und die Eva so versucht, sollte Gott wirklich gesagt haben, gucke da, eine Frucht, und dir werden die Augen aufgehen und du wirst sehen, was du noch nie gesehen hast und das ist schön. Und Eva sagt, oh ja, das will ich. Diese beiden Mächte sind im Alten Testament nicht zusammengebracht, aber sie haben ein inneres Verhältnis. Die Schlange, sie will verführen im positiven Sinne. Genau das, was der Teufel mit Jesus gemacht hat. Der Teufel hat ja Jesus nicht jetzt gestraft mit Krankheiten oder sonst da was, sondern er hat ihn ja im positiven Sinne verführen wollen. Schau, da, das kannst du bekommen. Und dort. Genau das hat die Schlange auch gemacht. Es gibt also diese positive Verführung und die negative. Die negative ist das, was wir beim Hiob sehen, dieses Prüfen, dieses und die positive ist das Haben wollen. Und so sind diese beiden Mächte, es gibt noch deutlich mehr, aber das sind die beiden Hauptmächte im Alten Testament. Im Neuen Testament kennt man den Begriff Satan eigentlich nicht. Im Sprachgebrauch damals war der Begriff Teufel üblich. Im Neuen Testament. Und der Begriff Teufel heißt Diabolos. Und Diabolos heißt genau das, was auch unser Geschoss sagt, welches in einem Gewehr, in einem Luftgewehr zu finden ist. Es ist ein Geschoss, welches eine Sache durchschlägt, querschlägt. Da ist irgendetwas im Leben, was dir voll die Quere geht. Das ist ein Querschläger. Und das heißt Teufel. Teufel, Diabolos oder auch Deibel, kommt durchaus auch aus dem Persischen und hat mit Deibel oder DBL zu tun. Das sind so diese Mächte, die negativ wirken, die damit bezeichnet wurden. Also dieser Klang der Sprache, den muss man hier so ein bisschen rauskehren. Teufel, wenn die Menschen das zu der Zeit des Neuen Testaments gesagt haben, meinen sie etwas Negatives. Eine Kraft, die wirkt, die Negatives bewirkt, die mich abhält, die gegenhält. Und natürlich hat man sofort auch an Satan gedacht. Und deswegen hören wir Jesus auch Satan sagen. Und so treten diese beiden Worte gemeinsam auf und werden nachher auch in der Offenbarung zusammengeführt. Das ist der Verführer, die Schlange, der Teufel, der Satan. Dort wird das nochmal deutlich. Der Durchkreuzer. Und dann wird von Dämonen geredet. Und das ist interessant. Allerdings würde es ziemlich weit führen, da ausführlich darauf einzugehen. Die Dämonen werden im Neuen Testament sehr häufig verwendet, im Wortgebrauch, im Alten Testament kaum, fast nicht. Dämonen sind niedere Geister, die auch sehr zahlreich werden können. Und natürlich sind wir heute aufgeklärt, auch im Medizinischen. Wir wissen, was mit Krankheiten zu tun ist, mehr oder weniger gut. Zumindest bei einer normalen Grippe oder bei einer normalen Bakterieninfektion ist alles klar. Ja, was haben die Menschen damals dazu gesagt? Die haben die Gesetzmäßigkeiten erkannt. Da ist etwas, wenn ich mir ja nicht die Hände wasche, dann bin ich unrein. Und wenn ich unrein bin, kann es mir schlecht ergehen. Ich darf mich einem toten Stück Tier oder so nicht einfach so nähern. Da ist Gefahr. Da sind Dämonen. Und das hat man mit diesem Wort umschrieben. Dämonen sind all die Sachen, die mein Leben in Gefahr bringen, ohne dass ich weiß, wie das passiert. Heutzutage wissen wir von all den Viechern und gestern erst wieder eine schöne Werbung gesehen von einem Heißluftreinigungsgerät, was Poren tief reinmacht, was die ganzen kleinen Viecher tötet und so weiter. Natürlich haben wir auch Angst davor, Ansteckung. Aber es ist was anderes als Teufel. Und das unterscheidet die Bibel sehr wohl. Nicht umsonst wird im Sprachgebrauch des Neuen Testamentes gesagt, der Herr der Dämonen ist der Beelzebub. Es ist eine Verballhornung des Wortes Baal Zebub. Weiteres könnt ihr in dem Skript auch lesen. Hier wird deutlich unterschieden. Und das, was wir heute als Krankheiten bezeichnen, das haben die damals viel mehr in diesen Begriff Dämonen reingepackt. Aber die meinten damals nicht nur diese Bakterien- und Virenkrankheiten, sondern alles. Auch die Geisteskrankheiten, die Geistesverrücktheiten, die Geistesverwirrtheiten waren von Dämonen. Und wenn wir einmal ehrlich sind, in der Beziehung ist unsere Medizin noch ziemlich am Anfang. Alles, was die psychischen Krankheiten betrifft, sind wir derart am Anfang und in der Forschung, weil wir uns selbst nicht verstehen. Und da gibt es so viele Narreteien auch der Medizin. Die ganzen Verwirrungen. Ja. Und da merken wir, hier sind wirklich Kräfte. Hier sind Kräfte am Werken, wo wir nicht so richtig wissen, wo kommen die her? Was können die? Aber wir wissen, dass ein Mensch, der krank ist, auch geisteskrank ist, dass er ein bedauernswerter Mensch ist. Dass er ein Mensch ist, der jetzt nicht, muss man sagen, von dem Teufel besessen ist in dieser Form, dass er verblendet ist, sondern er ist anders. Und das Interessante ist, dass Jesus auch die Dämonen bekämpft. Hier haben wir nochmal das Hiob-Wort. Das eine Kampffeld sind die Schicksalsschläge. Wie verkrafte ich so etwas, wenn etwas passiert? Passt das mit meinem Glaubensbild zusammen? Oder bricht es zusammen? Und da finde ich diese Aussage von Hiob so wichtig. Sie macht etwas deutlich, dass egal was passiert, wir sind in Gottes Hand. Ein Mensch wird geboren und ein Mensch stirbt. Und ein Mensch kann sammeln und kann groß werden, aber er wird fallen. Er wird wieder zur Erde. Und diese Konsequenz sollte man sich ständig bewusst sein, dass wir nicht auf Dauer hier sind, sondern dass wir die Aufgabe haben, zu kämpfen. Dass wir die Aufgabe haben, weiterzubringen, in dem Sinn, dass das Leben weitergehen kann. Vielleicht Familie gründen. Der Familie ein Partner sein. Gute Großeltern sein. Dass Menschen leben können und sich wohlfühlen können. Vielleicht aber auch für jeden eine ganz spezielle Aufgabe, die sein Leben ausfüllt und eine Zeit lang dauert. Nichts für die Ewigkeit. Und dann gibt es die Versuchung, diese positiven Versuchungen, dass man alles haben kann. Und da kommt gerade diese, wie soll ich sagen, Dagobert Duck, ja, oder Donald Duck, mit diesen Dollars in den Augen. Oh, Geld. Guckt euch doch mal die Filme im Fernsehen an. Das geht doch um 80% um Geld. Ja, Macht. Man will Macht haben. Man will Macht übereinander haben. Das ist doch das ganze Lebensspiel. Das beginnt bei den Ehepartnern, das beginnt in der Familie, Kinder, Eltern. Das geht weiter über Schüler, Lehrer. Das geht schon im kleinsten Säuglingsalter los. Dass ein Säugling Macht über die Eltern bekommen will. Und das ist Spur. Das ist ein Lebensprinzip. Und es ist die Frage, welchem Lebensprinzip ordne ich mich unter? Verfalle ich diesem Irrtum, dass Geld in Menge mein Leben komplett ausfüllt? Oder ordne ich auch das unter? Und das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Hier eigene Relationen zu setzen. Und ich glaube, auch das hängt, das ist wichtig, um auch eine geistige Gesundheit zu haben, eine klare Hierarchie in mein Denken zu bekommen, dass ich weiß, ganz oben ist Gott. Und danach kommen sicherlich viele unterschiedliche und mir schädliche Mächte. Aber mein Leben kommt von Gott und es möchte wieder zu Gott hingehen. Das ist eine Hierarchie des Denkens und die ist ganz wichtig. Und wenn ihr den Menschen begegnet in der Stadt oder überall, wo ihr seid, dann sucht man nach solcher Hierarchie. Was ist so das, was den Menschen so bewegt im Einzelnen? Und ihr werdet eine Menge Chaos finden. Ich finde es ganz wichtig, hier klare Gedanken zu formulieren. Was möchte ich mit meinem Leben? Jakobus 4, Vers 7 steht, unterwerft euch nun Gott und widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Klare Machtverhältnisse. Wie soll ich dem Teufel widerstehen, wenn ich nicht weiß, warum? Und das Angebot ist so lockend. Oh ja, das könnte ich jetzt gebrauchen. Ja, kriegen wir schon hin, mach mal. Und ich komme in Teufels Küche. Und dann gibt es diesen ganzen Bereich von körperlichen und seelischen Krankheiten und auch von Blockierungen. Und wir müssen nicht denken, dass diese Art unter uns nicht auftritt. Ich denke, das hat jeder so ein Stückchen auch selber. Diesen ganzen Bereich. Und da gibt es die Stellen im Neuen Testament, wo es ganz deutlich wird, in Markus 6, Vers 13, und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwachen mit Öl und heilten sie. Oder Jakobus 5, Vers 14, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Versammlung zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und da möchte ich euch Mut machen. Also die Ältesten der Gemeinde, auch wenn sie vielleicht nicht immer ganz alt sind, die sind nicht dafür da, ständiger Ansprechpartner zu jedem zu sein. Das können die gar nicht leisten. Dafür seid ihr untereinander da, Gemeinschaft zu halten und eine lebendige Beziehung zu bilden. Dafür ist jeder verantwortlich. Jeder, der hier sitzt, kann sich einbringen, kann sich mit hineingeben. Aber wenn es schlimm wird, dann sind die Ältesten in der Verantwortung. Und dann habt ihr nur noch die Aufgabe, die Ältesten zu rufen. Und auch hier ist eine klare Hierarchie. Wenn jemand krank ist, dann ist er berechtigt, die Ältesten zu rufen. Und die Ältesten haben zu kommen. Da gibt es keine Ausrede. Und sie werden sich um den Kranken kümmern. Und hier steht, sie werden ihn mit Öl salben, an anderen Stellen die Hände auflegen. Und die Kranken werden sich wohlbefinden. Das ist eine Erfahrung, die man gemacht hat, die sicherlich nicht immer so stimmt, aber in vielen Fällen. Und das möchte ich euch ans Herz legen. Beherzigt das. Wenn es euch nicht gut geht, dann ruft die Ältesten. Das ist eine wesentliche Aufgabe derjenigen, die einer Gemeinde vorstehen, dass sie sich gerade um die Schwachen auch kümmern. Aber rufen müsst ihr sie. Und so gibt es noch einen ganz wichtigen Grundsatz, den Paulus sagt. Doch bevor ich den euch mitteile, noch mal einen kurzen Abstecher in die Geschichte unserer Gemeinde. Das ist mir auch wichtig geworden. Es gab vor 40 Jahren einen Konflikt. in der Gemeinde. Und dann wurde gesagt, die Älteren werden sich noch erinnern können, da gab es Personen, die sagten, der Satan soll aus der Gemeinde weichen. Also es wurde gesagt, dass in der Gemeinde der Satan ist. Und daraufhin, das ist ja sehr schwer zu verdauen. Wie würden wir heute reagieren? Würden wir uns wehren dagegen? Nein, das kann nicht sein. Die Konsequenz, die ich finde, die ich aus diesen Texten gelesen habe, ist die, dass man hätte sagen müssen, ja logisch. Geht gar nicht anders. Wir wollen sehen, wo er ist. Wir wollen ihn suchen, aufspüren und dann gemeinsam überlegen, wie wir ihm entgegentreten. Und die Merkmale, die Satan gibt, die stehen genug in der Bibel drin. Darüber sollte man sich auch unterhalten. Aber es ist schwierig abzuwehren. Es ist zwar ein starker Vorwurf gewesen und der war auch stark gemeint. Aber es ist auch etwas, was ein Stück normal ist. Wir können den Satan, den Versucher, nicht ständig von uns fernhalten. Es ist sogar in Gottes Interesse, dass wir versucht werden, dass wir geprüft werden, um uns standhaft zu erweisen. Aber wir sollen widerstehen. Wir sollen ihm Paroli bieten. Das ist unsere Aufgabe. Und um die Hierarchie nochmal ganz deutlich zu machen, diesen Paulussatz zum Schluss, steht in Römer 8, Vers 37 bis 39, aber in all dem, allen, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn.